Morgen miteinander. Schaust du an? Albeinisch, zwischen im Fernsehen oder auf dem Computer, im Handy oder heute Smartphone. Wir kommen fast nicht drum herum heutzutage. In den Zeitungen wird berichtet davon, Alltag. Und wahrscheinlich kommen wir jetzt alle drauf, um was es geht. Um die Schutte, um die Fußball-EM, die gerade im Moment stattfindet, zu Polen wie der Ukraine. Ich denke nicht, wenn ich gerade so ein grosser Schutt-Fan bin. Und gleich schaue ich in albanischen Match. Und ich habe sogar eine App auf mein Handy geladen. Dann werde ich mich erinnern, dass jetzt wieder ein Match wäre. Was mir bei ihm von diesen Matchen aufgefallen ist, ist die wichtige Rolle der Fans. Ich habe gedacht, so ein Schutt-Profi, dem ist das auch etwa gleich. Es lässt ihn kalt, ob das Paar für ihn brüllen oder nicht, für seine Mannschaft. Aber es ist nicht so. Ich habe Spieler gesehen, die Fans richtig angestachelt haben und probiert haben zu sagen, wir brauchen euch, wir brauchen eure Unterstützung, eure Schlachtrufe. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich auch ein gutes Gefühl gibt, wenn da so Tausende von Leuten immer zubrüllen, zujubeln und hoffen, dass ihre Mannschaft gewinnt. Das motiviert, das gibt Energie. Wir Menschen sind halt auch soziale Wesen. Böse Zungen würden vielleicht sagen, Herdentier. Und darum funktioniert so ein Massenphänomen. Wenn man jetzt das Schutten gar nichts sieht, findet das ganze Fähne und die ganze Begeisterung auch etwas Blödes und Unbegreifliches ist. Das ist doch nur ein Spiel, für was die ganze Aufregung. Aber ich denke, das wird der ganzen Sache nicht ganz gerecht. Spiel kann etwas Wichtiges sein. Spiel allgemein widerspiegelt ein bisschen von unserem Leben. Es geht im Schutten wie im Leben darum, dass wir versuchen, bestimmte Ziele zu erreichen. Ein Goal zu schiessen. Den Schulabschluss zu schaffen, befördert zu werden, einen Partner zu finden, was auch gäng. Und dabei sind wir an bestimmte Regeln gebunden. Die probieren die Regeln zu umgehen und hoffen, dass es der Schiedsrichter nicht merkt. Andere setzen mehr auf Fairplay, faires Spiel. Das ist ganz unterschiedlich. Wir müssen uns im Leben wie im Spiel mit Menschen auseinandersetzen, die andere Interessen haben als wir selber. Wir müssen unseren persönlichen Einsatz bringen und gleichzeitig das Team im Auge behalten. Das gilt für das Privatleben, das Geschäftsleben, die Schule, den Sport und genauso für unser Glaubensleben. So wie es im Stadion für die Mannschaft wichtig ist, dass ihre Fans mehr sind als passive Zuschauer, ist es in der christlichen Gemeinschaft wichtig, dass die Arbeit nicht nur auf den Achseln von einer Handvoll Aktiven liegt, sondern dass sie gedreht wird und unterstützt wird von vielen treuen Bettern. Von dem redet Paulus im heutigen Predigtext. Im zweiten Brief an die Gemeinde von Thessaloniki schreibt er im dritten Kapitel: Außerdem, liebe Brüder und Schwestern, betet für uns, damit die Botschaft des Herrn sich verbreitet und überall mit Dank gegen Gott angenommen wird, wie schon bei euch. Bittet Gott auch darum, er möge uns vor den Angriffen niederträchtiger und boshafter Menschen schützen. Denn nicht jeder will dem Herrn vertrauen. Gott aber ist treu. Er wird euch Mut und Kraft geben und euch vor allem Bösen bewahren. Der Paulus bittet die Gemeinde von Thessaloniki um Gebetsunterstützung für seinen Dienst. Und aus dem, was der Paulus sonst noch schreibt in seinem Brief, merkt man, dass er auch regelmässig für die Gemeinde betet. Man merkt, dass es ihm wichtig ist und dass er das Gebet für nötig hält. Ganz klar traut er dem Gebet etwas zu. Das Gebet ist für ihn viel mehr als die letzte Lösung, wenn es gar nicht mehr anders geht. Es ist viel mehr als ein ganz privates Zweiergespräch mit Gott, wo ich ihm meinen persönlichen Wunschzettel vortrage. Es ist viel mehr als ein Aufsagen von auswendig gelehrten Versen. Es ist eine geistliche Macht, eine geistliche Waffe, eine Kraft, die bis in unsere materielle Welt ganz konkret und ganz persönlich in unser Leben hineinwirkt. Und vielleicht sogar viel mehr, wieder, dass wir uns das denken können. Und mir ist die Begebenheit in den Sinn gekommen, wo der Petrus ist gefangen worden vom Herodes. Sein Bruder Jakobus ist schon geköpft worden. Und Petrus hat eigentlich das gleiche Schicksal gegolten. Er ist ins Gefängnis geworfen worden. Ihm hat so der Prozess gemacht werden, am nächsten Tag geköpft werden. Und die treue Gemeinde hat betet für ihn zu Jerusalem. Viele kennen die Geschichte. Petrus ist frei geworden. Die Gefängnistüren sind aufgegangen, die Handschellen sind abgefallen, die Wächter haben sich nicht gewehrt. Und die Gemeinde hat es fast nicht glauben. Ja, so ein Gebet kann hineinwirken. Tatsächlich, ganz persönlich, ganz konkret in unser Leben. Das aktive Gebet für die Arbeit der Gemeinde ist das, was den Unterschied macht zwischen der passiven Zuschauerrolle und einem aktiven Fan, der mögt, bis er keisterig ist, für seine Mannschaft zum Sieg zu verhelfen. Daran hat sich bis heute nichts verändert. Alle, die im aktiven Dienst stehen, brauchen unser Gebet. Es kann vielleicht nicht jedes aktiv dabei sein, aber es kann jedes beten. Betet für die Arbeiter vom Reich Gottes. Betet für die Arbeit in der Gemeinde. Betet auch für die, die Predigt haben. Sie brauchen das. Und es tut gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die im Gebet hinter ihnen stehen. Die nicht nur in den Gottesdienst hineinhocken nach dem Motto, mal schauen, was der Prediger heute bringt, sondern die für den Gottesdienst beten. Herr, lass das Wort sich verbreiten, lass das Wort laufen. Schau ich offen in Herz. Redet auch der Predigt. Betet auch für den Kigo und für die Sonntagsschule, für die Jugendlehre, für den Plugin heute Abend. Betet für die Hauskreise, für das Besuchsteam und die Missionare, für die Gemeindeleitung, für den Seniorennachmittag, für die Jungschi und alle, die sonst in der Gemeinde mitarbeiten. Es ermutigt sehr, wenn man Better hinter sich weiss. Und es tut tatsächlich Türen auf, ganz praktisch, aber auch in der geistlichen Welt. Ich rede jetzt hier über einen Punkt, der Fürbitte und dem Gebet, wo ich selber noch viel zu lernen habe. Weil es mir so geht, wie vielleicht vielen Menschen in unserer Zeit. Ich lege mehr Wert auf das, was ich selber machen kann, auf meine Arbeit, auf irgendein Programm, Anlässe, Projekt, Pläne auf meine Aktivitäten. Statt auf das, was Gott macht und das, was man nur im Gebet kann erbitten. Aber ich arbeite daran. Das Gebet und gerade das Gebet für andere, eben die Fürbitte, ist eine der allerwichtigsten Kraftquellen für einen müden, schwachen Menschen. Und auch für eine müde, schwache Gemeinde. Aber ich habe nicht Angst, ich meine es nicht, ihr seid alle müde und schwach. Aber ehrlich gesagt, geht es noch nicht manchmal so, dass ihr das Gefühl habt, ich bin müde und schwach. Einmal mehr schon. Und was können wir schlussendlich schon selber erreichen? Beim Gebet geht es aber nicht um eine religiöse Pflicht oder um eine Zeigefingermoral. Der müsst halt mehr beten. Wir müssen keine religiösen Pflichten erfüllen. Wir müssen nicht mehr beten, um bei Gott mehr rauszuholen. Eben nicht. Wenn wir entdeckt haben, dass Gott die Quelle von Liebe ist, die uns frei macht von aller religiösen Abverdienerei, dann wird es uns zu einem echten Bedürfnis, mit Gott in Verbindung zu bleiben und uns so gängig neu Kraft zukommen. Freiwillig und ganz unverkrampft. Da müssen wir uns vor Gott nicht mehr verstellen. Da können wir frei und ungeschminkt alles sagen, was uns belastet oder Sorgen macht. Und das als Bitt oder Fürbitt vor Gott deponieren. Die Fürbitt hat ja zwei Seiten. Ich bete für andere, andere beten für mich. Sie ist also einerseits ein Hilfsmittel für mich, dass ich nicht in einen Egoismus hineinkomme, wo ich mich nur noch für mich selber interessiere. Wenn ich für andere bete, dann frage ich auch mal nach, wie es geht. Ich interessiere mich für einen anderen. Und beten kann ich auch dann, wenn ich nicht mehr kann oder mal arbeiten. Wenn ich zum Beispiel im Pflegeheim oder im Spital liege. Oder wenn ich nachts nicht schlafen kann. Andererseits ist die Fürbitte auch ein Hilfsmittel gegen das depressive Gefühl, ich sei allen Menschen gleich. Und ich sei ganz einsam und alleine. Wenn ich weiss, dass andere für mich beten, dann bin ich doch gar nicht mehr alleine. Dann bin ich eingebunden in ein geistliches Netz. Das kann mich auch der Notzeiten durchtragen, wo ich vielleicht eh nicht mehr die Kraft habe, selber zu beten. Dann kann man schon nur zu wissen, dass andere für mich beten helfen und Kraft geben. Und so ist die gegenseitige Fürbitte eine heilsame, verbindende Kraft in jeder Gemeinde. Natürlich müssen wir auch praktisch etwas machen. Der Schuttprofi braucht nicht nur lärmende Fans. Er braucht auch eine gute Vorbereitung auf das Spiel und die Bereitschaft, Höchstleistungen zu bringen, wenn es darum geht. Aber ich habe nicht wirklich den Eindruck, dass wir in unserer Gemeinde zu viel beten und zu wenig praktische Arbeit machen. Gar nicht. Und gerade morgen am Abend, wir haben es gehört, haben wir Gelegenheit, um miteinander von Herzen aktive Fans zu sein. Am Gebetsabend, hier im Chor, wo für manches Wichtiges gebetet wird. Wo wir ganz offen und ehrlich alles mit Gott dürfen teilen. Natürlich kann man auch daheim für sich fähnen und mit Gott ins Gespräch kommen. Von Herzen und ganz freiwillig aus einem Bedürfnis heraus. Aber ganz ehrlich, daheim so alleine vor dem Fernsehen fähnen. So jetzt aber rein mit dem, ist doch wieder nicht. Ja, unter anderen, mit anderen geht es doch manchmal viel ringer. Der Paulus schreibt konkret von zwei Gebetsanliegen. Das erste ist, betet bitte für uns, damit die Botschaft des Herrn sich verbreitet und überall mit Dank gegen Gott angenommen wird, wie schon bei euch. Betet bitte für uns, damit die Botschaft des Herrn sich verbreitet und überall mit Dank gegen Gott angenommen wird, wie schon bei euch. Eigentlich erstaunlich, dass man für das muss beten. Es ist doch Gottes eigenes Interesse, dass sich sein Wort ausbreitet. Wieso muss ich noch extra darum beten? Im Grunde genommen ist es das Gleiche, wie wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe. Wir leben in einer Welt, wo so viel passiert, wo nicht Gottes Willen entspricht. Gott hat nicht wollen, dass die Menschen sich gegenseitig verletzen und bestellen und bekämpfen und umbringen. Er hat es in seinen Geboten ausdrücklich gesehen. Er hat nicht wollen, dass ein Teil der Weltbevölkerung überernährt ist und der andere Teil Hunger muss leiden. Er will nicht, dass Menschen sündigen und dadurch sich selber und vielen anderen schaden. Aber wir wissen es, so Sachen passieren. Auch wir. Wir leben nicht im Paradies. Wir leben nicht im Einklang mit dem göttlichen Willen. Es gibt eine gegnerische Mannschaft auf dem Feld. Es gibt dunkle Mächte. Es gibt den Satan und seine Anhänger. Es gibt Menschen, die Freude daran haben, Böses zu machen und anderen Menschen zu schaden. Gerade vor allem, wenn sie dabei etwas verdienen können. Gegen die Mächte und Gewalten sollen wir kämpfen. Wir sollen kämpfen für das Gute, kämpfen für den Sieg vor Liebe Gottes. Aber diesen Kampf sollen wir nicht mit Feuer und Schwert führen. Und das wäre ja eigentlich ein Widerspruch. Liebe kann nicht mit Macht oder mit Gewalt gemacht werden. Darum sollen wir mit geistlichen Waffen kämpfen. Mit dem Wort Gottes und mit dem Gebet. In Jakobus 5,16 steht, das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Und wenn wir im Einklang mit Gottes Willen beten, dürfen wir auch sicher sein, dass er uns erhört. Was haltet uns ab, ganz konkret für die Bekehrung von ganz bestimmten Leuten zu beten? Wie wäre es, wenn ihr euch von Gott 5 Menschen würdet segnen? Ganz konkret. Eine Handvoll. 5 Leute, die dafür beten, bis sie zu Jesus gefunden haben. Rechnet das mal aus. Alle die hier hocken, mal 5. Was könnte da passieren? Und Gott will das scheichen. Er wartet auf dies und mein Gebet. Klar, wenn wir ernsthaft dafür beten, dass Gottes Wort sich ausbreitet und läuft und Wirkung zeigt, dann müssen wir natürlich bei uns selber anfangen. Es macht keinen Sinn, dafür zu beten, dass Gottes Wort im Leben von einem anderen Menschen Raum gewinnt und dabei in unserem eigenen Leben keinen Platz hat. Aber das wäre nochmal ein anderes spannendes Thema. Ein Thema für sich. Was prägt uns tatsächlich? Wie viel Gelegenheiten geben wir Gottes Wort Einfluss auf uns zu nehmen? Und wie viel Platz geben wir dem Fernsehen, der Zeitung, einem Hobby oder einem Computer? Das zweite Gebetsanliegen von Paulus an Thessalonicher bittet Gott auch darum, er möge uns vor den Angriffen niederträchtiger und boshafter Menschen schützen. Denn nicht jeder will dem Herrn vertrauen. Ganz offensichtlich hat der Paulus Gegner gehabt. Gegner, die sein Predigen verhindern wollten und dabei in der Wahl von ihren Mitteln nicht wirklich zimperlich waren. Das hat es dann zumal gegeben und gibt es heute noch. Da sind ganz bewusst falsche Gerüchte in Umlauf gebracht worden, Verleumdungskampagnen gestartet worden und Gerichtsentscheide provoziert. Aber der Paulus sieht nicht, schickt uns einen Schlägertrupp, der uns die Angriffe vom Hals hat. Nein, er sieht, betet dafür. Bittet Gott um sein Eingreifen. Und der Satz, der nachher kommt, hat mich auch fest beschäftigt. Denn nicht jeder will dem Herrn vertrauen. Und die Übersetzung von diesem Satz durch Luther ist regelrecht zu einem geflügelten Wort geworden. Und viele sind sich gar nicht bewusst, dass das in der Bibel steht. Der Luther übersetzt, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Wie viel sehen wir heute, dieses oder eins ist nicht mein Ding. Wandern ist nicht mein Ding. Zugfahren ist nicht mein Ding. Gemüse essen ist nicht mein Ding. Und so weiter und so fort. Und wir erleben das doch gern wieder, wenn wir probieren, mit anderen Menschen über Jesus zu reden. Da kannst du regelrecht spüren, wie beim anderen der Ladache geht. Man kann miteinander feiern, lachen und über alles Mögliche reden. Aber frag mal, ob sie mit uns in den Gottesdienst kommen wollen. Da erlebst du die erstaunlichsten Reaktionen. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Jedenfalls nicht der Glaube an Jesus. Ganz viele Menschen, die den Glauben an Jesus nicht als ihr Ding anschauen, glauben aber dann wiederum an alles Mögliche und Unmögliche. Es darf einfach nicht in der Bibel stehen. Schaut all die Horoskope in den Zeitungen. Oder jetzt gerade wieder ganz aktuell das EM-Orakel. Ein Küngel, der soll voraussagen können, wie das nächste Spiel ausgeht. Oder all die Steine, wo man sich am Hals bingen oder in den Hosensack nehmen. Oder die Glücks- und Unglückszahlen. Blödsinn. Jetzt klingt das aber in unserer toleranten Gesellschaft doch gar nicht weiter dramatisch. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Was soll's? Schutten ist auch nicht jedermanns Ding. Aber aus biblischer Sicht liegt zwischen diesen beiden Aussagen ein himmelweiter Unterschied. Schutten ist nämlich nicht nötig, für nach dem Tod gerettet zu werden. Man kann tatsächlich auch in den Himmel kommen, wenn man nicht weiß, wer der Ronaldo ist. Das ist ja so. Aber ich kann nicht in den Himmel kommen, wenn ich nicht weiß, wer Jesus Christus ist und was er für mich gemacht hat. Ich kann nicht in den Himmel kommen, wenn der Glaube nicht mein Ding ist. Es sei denn, ich hätte in meinem ganzen Leben noch nie falsch gehandelt, noch nie falsch geredet und noch nie falsch gedacht. Wer das von sich behaupten kann, der könnte es eventuell probieren, ohne Jesus vor Gottes Thron zu stehen und sein Leben vor ihm zu verantworten. Bis jetzt bin ich aber noch niemandem begegnet, der das von sich sagen könnte. Alle anderen müssen einen Weg finden, um mit ihrer Schuld fertig zu werden. Und da kommt der Paulus und berichtet den Menschen von dem unfassbaren Angebot, das Gott den Menschen macht. Gott sagt, weil ich weiß, dass du in der Tiefe von deinem Herzen Sünder bist, weil ich um deinen Egoismus und deine Neid und Gitz und deine Lieblosigkeit und Arroganz weiß, und weil ich weiß, dass es in dir einen Teil gibt, der das alles nicht will, der sich danach sehnt, heilig und rein zu sein, im Einklang mit Gottes Willen zu leben, mache ich dir ein Angebot. Gib deine Schuld an Jesus ab. Er hat dafür am Kreuz gezahlt. Alles, was du machen musst, ist das Angebot, bewusst für dich anzunehmen. Alles, was du brauchst, ist die Bereitschaft, dein Leben zu ändern, es umzuformen durch den Heiligen Geist. Wenn du das machst, dann steht dir der Himmel offen. Ein Sechster im Lotto ist ein Witz gegen die Chancen, die Gott uns da gibt. Vielleicht ist der Glaube nicht dein Ding. Vielleicht gehörst du tatsächlich zu den Menschen, die das Ziel von ihrem Leben werden verpassen. Zu denen, und nicht in den Himmel werden kommen oder nicht wie kommen. Weil sie sich nicht mit Gott will versöhnen. Aus welchem Grund auch ging. Aber vielleicht denkst du auch, dass der Glaube nicht dein Ding ist, weil du eine ganz bestimmte Vorstellung vom Glauben hast. Und die Vorstellung ist nicht besonders attraktiv. Weil du vielleicht bestimmte Menschen vor Augen hast, die Christen sind oder sich als Sättige ausgeben. Und du siehst, wenn das Christen sind, möchte ich dann schon gerade kennen sein. Nur mal gern ernst reinschauen und nur noch Bibelsprüche von sich geben, das kann jetzt wirklich nicht das Ziel von meinem Leben sein. Aber so muss und darf der Glaube ja gar nicht sein. Der Glaube ist ein fröhliches Ding. Glaube heisst, wir vertrauen Gott, wir sind seine Kinder, wir dürfen Vater zu ihm sagen. Vater. Die Freude und die Entlastung, die durch Jesus ins Leben kommt, ist unbeschreiblich. Die Erleichterung, die wir spüren, wenn wir die gesammelte Schuld von unserem Leben am Kreuz ablegen, ist gewaltig. Wie wenn wir einen Rucksack voll Steine ablegen. Und das Gefühl sollte jeder dürfen können erleben. Aber da ist noch die gegnerische Mannschaft, die uns davon abhalten will. Es gefällt dem Feind überhaupt nicht, wenn wir beten oder die Bibel lesen, wenn wir in Gottesdienst gehen oder sogar ganze Sachen mit Jesus machen. Also fährt er wieder Sachen, die möglichsten und unmöglichsten Sachen auf, dass wir nicht zu Jesus finden. Und es ist erstaunlich, wie sich die Erfahrungen gleichen. Jemand nimmt sich vor, einen Gottesdienst zu besuchen und plötzlich ist da eine Familienfeier. Das Auto geht nicht mehr, die Kinder sind krank oder irgendetwas anderes kommt dazwischen. Oder probier mal in die Stille zu gehen, was da plötzlich alles Störendes auftaucht, um uns davon abzubringen. Auf einmal sehen wir die Zeitung, spannend wie verrückt. Oder das Telefon geht oder ein SMS, das wir sofort beantworten sollten. Oder wenn ich es dann geschafft habe, in die Stille zu gehen, sind die eigenen Gedanken, die uns nicht in Ruhe lassen und kreisen. Geistliches Leben kann zwischen ihnen auch ein Kampf sein. Aber die gute Nachricht steht heute auch hier drin, in unserem Bibeltext. Gott aber ist treu. Er wird euch Mut und Kraft geben und euch vor allem Bösen bewahren. Ist das nicht super? Es geht nicht nur um unsere Kraft. Wenn wir nur auf unsere kleine, begrenzte Kraft könnten vertrauen, dann müssten wir den Kampf aufgeben, bevor er überhaupt angefangen hat. Das wäre so ungefähr, wie wenn wir hier 11 Personen würden zusammenstellen zu einer Schuttmannschaft und er wollte gegen FC Basel schutten. Unmöglich. Keine Chance. Da würde auch kein Fan helfen. Wir müssten vorfegen. Aber Gott ist treu. Er selber steht hinter uns. Wo wir ins Stocken kommen, hilft er uns wieder auf. Wenn wir auf falsche Wege kommen, bringt er uns zurück. Wo wir müde werden, gibt er uns neue Kraft. Er meint es ernst mit uns. Gott will ganz nach in unser Leben hineinkommen. Wenn wir das zulassen, Gott ganz in unser Herz hineinlassen und dabei ganz still sein, dann können wir den Jubel von der Tribüne hören. Die Engel im Himmel, die sich über jeden Menschen freuen, der sich von Gott lassen rufen. Amen. Ich tue noch mit ins Betten. Ja, Vater, danke. Hast du gerne offen die Ohren für uns? Für unsere Anliegen. Anliegen, die uns betreffen, aber auch Anliegen, die unsere Mitmenschen betreffen. Und unsere Mitmenschen sollen unser Anliegen sein. Hier im Kehr, drumherum, zu Langnau, ja, im Kanton Bern, in der Schweiz, auf der ganzen Welt. Ja, Vater, danke, hast du einen Plan? Dürfen wir zu diesem Plan gehören? Danke, dürfen wir als Kind vor dir kommen? Dürfen wir dir vertrauen? Ja, auch unsere Sorgen, unsere Mühen dürfen wir bei dir ablegen und bei dir frei sein. Auf dich wollen wir vertrauen, dich wollen wir loben, dich wollen wir preisen. Du stehst über allem. Amen.